Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Konsequenzen der Ratifizierung des Vertragswerks von Locarno für die deutsche Innenpolitik waren auch Mitte Dezember 1925 noch nicht abschließend geklärt. Die Deutschnationale Volkspartei hatte die Beschlüsse abgelehnt und daraufhin das Kabinett des Reichskanzlers Luther verlassen, ein neues sich noch nicht gebildet. Die Bergedorfer Zeitung berichtete am 11.12. vom Stand der möglichen Entwicklungen und blickte dabei zum einen auf die SPD und die Voraussetzungen, unter denen diese sich bereit zeigte, einer neuen Regierung anzugehören. Zum anderen lässt sie Außenminister Stresemann noch einmal in einer Ansprache erklären, warum seine Partei, die Deutsche Volkspartei, einst eine Zusammenarbeit mit der DNVP, nun aber eine Reichsregierung ohne diese anstrebte. Es liest Rosa Loy.
Die Kabinettsbildung im Reich. Die sozialdemokratischen Bedingungen. Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion befasste sich am Donnerstag nach der Plenarsitzung nochmals mit der Lösung des Regierungsproblems. Sie legte ihre Auffassung in einer Entschließung nieder, die noch am gleichen Abend mit einem Brief dem Reichspräsidenten zugestellt wurde. Die Entschließung hat folgenden Wortlaut. Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion macht ihre endgültige Entscheidung von der weiteren Klärung der politischen Situation abhängig und ermächtigt ihre Vertreter, durch Verhandlungen mit den in Betracht kommenden Parteien die nötigen Grundlagen für die Entscheidung der Fraktion zu treffen. In diesen Verhandlungen legen wir Wert auf die Erörterung folgender Punkte. Offenes Eintreten für die Republik und Abwehr aller monarchistischen Versuche, Ratifizierung des Internationalen Abkommens von Washington, Verabschiedung eines Arbeitszeitgesetzes unter Wiederherstellung des 8-stündigen Normalarbeitstages, schleunige Verabschiedung des Gesetzes über die Erwerbslosenversicherung, Verbesserung der Erwerbslosenfürsorge nach den sozialdemokratischen Anträgen im 9. Ausschuss des Reichstages, Handelspolitik mit dem Ziel der Förderung des industriellen Exports, Durchführung des Paragraphen 165 der Reichsverfassung, Schaffung des endgültigen Reichswirtschaftsrates unter Aufrechterhaltung der Parität der Bezirkswirtschaftsräte und paritätischen Berufskammern, Verschiebung der Mieterhöhung, Erhöhung des Beitrages für gemeinnützigen Wohnungsbau, keine Senkung der Besitzsteuern, solange die Umsatzsteuer und Lohnsteuer im bisherigen Ausmaß bestehen bleiben. Offenlegung der Steuerlisten zur Milderung des Steuerdrucks. Zurückziehung des Reichsschulgesetzentwurfs. Reichsgesetzliche Regelung der Fürstenabfindungen mit rückwirkender Kraft. Baldiger Eintritt Deutschlands in den Völkerbund. Über die persönlichen Garantien ist nach Einigung über das fachliche Programm zu verhandeln. Nachdem die Reichstagsfraktionen von der Deutschen Volkspartei bis zu den Sozialdemokraten gestern dem Reichspräsidenten die erbetenden schriftlichen Erklärungen übergeben haben, dürfte Reichspräsident von Hindenburg heute eine Persönlichkeit, und zwar voraussichtlich Dr. Luther, mit der Kabinettsbildung beauftragen. Der Berliner Lokalanzeiger will allerdings wissen, dass der Erteilung des Auftrages noch eine Besprechung sämtlicher Führer der für die Große Koalition in Betracht kommenden Fraktionen beim Reichspräsidenten vorausgehen soll. Der gestrige Beschluss der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion wird von einer Reihe von Blättern kommentiert. Die Deutsche Tageszeitung spricht von einem caudinischen Joch der Sozialdemokraten und glaubt nicht, dass aufgrund der sozialdemokratischen Forderungen noch irgendwie aussichtsreiche Verhandlungen über die Bildung der Großen Koalition geführt werden könnten. Während die tägliche Rundschau keine redaktionelle Äußerung zur Frage der Regierungsbildung enthält, beschäftigt sich die Germania in einem Leitartikel ausführlich damit, in welchem die Frage als ein Führerproblem bezeichnet wird. Es bestände nicht nur ein politischer, sondern auch ein wirtschaftspolitischer Zwang zur Großen Koalition. Jetzt komme es auf einen Willen und ein Programm an. Derjenige, der ein solches wirtschaftliches und sozialpolitisches Programm der Versöhnung und des Ausgleichs schaffe, habe die Unterstützung des Zentrums. Die Bundesgenossen des Zentrums seien dabei alle diejenigen, denen es nicht in erster Linie darum zu tun ist, vermeintliche Vorteile für die eigene Wirtschaftsgruppe oder für die eigene Partei zu ergattern, sondern die sich bemühen, staatspolitisch zu denken. Die Vossische Zeitung nennt es beachtenswert, dass es sich bei allen den in dem sozialdemokratischen Fraktionsbeschluss enthaltenen Punkten nicht etwa um ultimative Forderungen handle, sondern um Punkte eines gemeinsamen Arbeitsprogramms, die von der Sozialdemokratie zur Erörterung gestellt werden, also lediglich die Basis von Verhandlungen bilden sollen. Der Weg zur Großen Koalition sei in nichts durch die bisherigen Beschlüsse der einzelnen Fraktionen verbaut worden. Der Vorwärts betont, dass das von der sozialdemokratischen Fraktion aufgestellte Arbeitsprogramm sich auf einige Punkte von entscheidender Bedeutung habe beschränken müssen und dass nicht alle berechtigten Wünsche hätten mit aufgenommen werden können, für deren Erfüllung die Partei eintrete. Eine Rede Dr. Stresemanns. Anlässlich der Parteitagung der Deutschen Volkspartei für den Wahlkreisverband Berlin sprach der Reichsminister des Auswärtigen, Dr. Stresemann, in einer von der Partei einberufenen öffentlichen Versammlung. In seiner Rede führte Dr. Stresemann unter anderem Folgendes aus. Es sei eine Verkennung des parlamentarischen Systems, wenn einer Partei Vorwürfe gemacht würden, dass sie im Laufe der politischen Entwicklung mit verschiedenen Parteien zusammenarbeite. Eine andere Kombination als die Zusammenarbeit verschiedener Fraktionen sei bei den heutigen Parteiverhältnissen unmöglich. Wenn wir zu gesunden Verhältnissen kommen wollten, so müssten alle Parteien Gelegenheit haben, im Laufe der Entwicklung in der Regierung mitzuarbeiten. Es sei deshalb völlig verfehlt, wenn der Deutschen Volkspartei Vorwürfe darüber gemacht würden, dass sie darauf bestanden hätte, die deutschnationale Partei an der Regierung zu beteiligen. Ebenso verfehlt sei es aber auch, ihr vorzuwerfen, wenn sie die Konsequenzen aus der heutigen Lage zöge, nachdem die Deutschnationalen nicht nur durch Ablehnung der Locarno-Verträge, sondern darüber hinaus noch durch ihre Anzweiflung der Rechtsgültigkeit dieser Verträge sich selbst von der weiteren Mitarbeit ausgeschlossen. Anlass zu der Änderung der politischen Lage habe die Außenpolitik gegeben. Der Reichsminister gab ein Bild der Außenpolitik der letzten Jahre, indem er von dem Grundgedanken dieser Politik ausging. Diese Politik habe zum Ziele gehabt, die Wiedererringung der deutschen Souveränität. Sie habe ihrerseits wirtschaftliche Leistungen in der Stellung von Pfändern für die Reparationen geboten. London war die Lösung der Reparationsfrage. Locarno soll die Lösung der politischen Fragen bringen, die zwischen der früheren Entente und uns stehen. Die gegen uns in der Nachkriegszeit geführte Politik war eine Politik der Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Die Verträge von Locarno sollen dieser Politik ein Ende machen, eine Politik des Rechts und des wirklichen Friedens und darüber hinaus die Politik der Verständigung und gegenseitigen Zusammenwirkens sichern. Der Reichsminister ging ausführlich auf die Grundgedanken dieser Politik ein und erklärte, dass die Deutsche Volkspartei in ihrem Eintreten für diese Politik vom ersten bis zum letzten Schritt vollkommen einmütig gewesen sei und sich in der künftigen Regierung nur mit Parteien beteiligen werde und beteiligen könne, die gewillt seien, auf der Grundlage dieser Politik weiterzubauen. Das Wort Rückwirkungen in Bezug auf das Rheinland-Regime sei vielleicht falsch gewählt, wenn es so verstanden würde, als wenn die Folgerung der Verträge von Locarno sich in ihr erschöpfe. Die auf Locarno aufgebaute Politik habe selbstverständlich die Herstellung der völligen Freiheit und Souveränität Deutschlands zum Ziele. Sie bedeute aber darüber hinaus auch die aktive Betätigung Deutschlands, namentlich in den großen europäischen Fragen, und soll den Ausdruck unbedingt friedlicher, aber ebenso aktiver Politik bedeuten.
Das war's von der Regierungsbildung 1925. Wir arbeiten aktuell an einer Koalition der UnterstützerInnen. Also nicht zögern, entweder die Akademie der Wissenschaften in Hamburg kontaktieren oder uns über aufdentaggenau@posteo.de. Bis dann und Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.